Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Schriftstellerin Nora Bosson. Von ihr erst kürzlich erschienen ist der Roman Reichskanzlerplatz, den ich hier in der Hand halte und der auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises gelandet ist. Nora Bosson, die aber einfach insgesamt neugierig in die Welt schaut, beispielsweise 10 Tage sich die Uniform angezogen hat, Soldatin war, beispielsweise jetzt Theologie studiert und jetzt hier bei uns im Studio ist. Nora Bosson, herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Wir schauen auf die Themen des Tages und ich hätte erstmal die Ängste, nicht des Tages, sondern die Ängste der Deutschen. Es gibt ja jährlich eine Erhebung, da steckt eine Versicherung dahinter, die möchte das wahrscheinlich wissen, damit sie dann diese Ängste idealerweise versichern kann. Ich weiß nicht, nein, ich glaube, so naheliegend ist es nicht. Aber die Ängste, Top 3 kann ich ja gerade mal nennen. Eine große Angst, die größte Angst sind steigende Preise, Inflation, dass man einfach nicht auskommt mit dem, was man hat. An zweiter Stelle, mag ja nicht wundern nach den Diskussionen der vergangenen Tage und Wochen und Monate, Migration, die Überforderung, die es dadurch geben könnte. Und Punkt 3 ist letztendlich wieder auch eine sehr lebensnahe Frage, nämlich die des Wohnens, der Mieten, ob das bezahlbar bleibt. Ich weiß nicht, eine dieser Ängste, Ihre Ängste oder was sind Ihre Ängste, Nora Bosson?
Ich glaube, bei mir geht's, also wenn ich von der Rentenversicherung Post kriege, ich meine, ich arbeite so 60, 70 Stunden die Woche und blicke dann einer Rente von 300 Euro entgegen. Da wird mir schon ein bisschen unwohl. Ich weiß auch nicht, wie ich noch mehr arbeiten soll, ehrlich gesagt. Das geht einfach nicht. Zweite Angst ist, wie lange halte ich das Pensum durch? Also irgendwann macht man auch schlapp. Und ja, also Überlastung und ja, finanzielle Sorgen, nicht aktuell heute und auch nicht morgen, aber Richtung Rente oder Richtung, ja, wenn man dann einfach nicht mehr ganz so belastbar ist, wie man es vielleicht aktuell noch ist oder wo man auch einfach selbst über die eigenen Grenzen geht.
Ja, nachvollziehbar. Letztendlich sind Sie dann auch bei persönlichen Ängsten, aber wahrscheinlich geht das auch ein bisschen mit in so die Gesamtweltlage, die wir erleben, oder?
Ganz sicher. Also die Klimakrise ist eine Angst, die über allem steht. Ich habe jetzt tatsächlich persönlich geantwortet, weil die Antworten der deutschen Anführungszeichen ja auch sehr persönlich waren oder ins normale Leben hineinragend. Aber die Klimakrise auf jeden Fall, Abrutschen in autoritäre Strukturen, auf globaler wie aber auch auf Bundesebene, Extremismus, Zunahme des Extremismus, Verlust an demokratischer Stabilität, das sind alles große Ängste, die auch noch natürlich auch in meinen Alltag hineinspielen und von mir ganz abgesehen mir gesellschaftlich Sorgen machen.
Eines dieser Themen ist auch Thema gleich hier bei uns in der Sendung am 5. Jahrestag des Anschlags von Halle. Aber weil Sie das auch sagen, ne, der wachsende Extremismus, mir ist neulich mal im Prinzip so eine schleichende Angst klar geworden. Da hatten wir den Bericht unserer Korrespondentin aus Paris über die eigentlich immer mächtiger werdende Marine Le Pen, die in Frankreich sehr stark dasteht. Heute könnten wir nach Straßburg schauen. Viktor Orban tritt da vom Europaparlament auf. Viktor Orban, der schon gesagt hat, naja, schaut mal her, mittlerweile macht eigentlich fast ganz Europa eine Migrationspolitik, wie ich sie immer wollte. Und ich muss auch ein bisschen an Ihren Roman dabei denken. Sie beschäftigen sich da ja unter anderem sehr zentral mit der Figur der Magda Goebbels. Mir ging so durch den Kopf, ist das so ein historisches Momentum für die Rechtsautoritären? Ist das gerade eine Entwicklung, die vielleicht gar nicht aufzuhalten ist?
Ich glaube, das Momentum muss man größer sehen, wenn wir anschauen, die Corona-Krise war eine gute Steilvorlage. Also immer wenn Gesellschaften tendenziell instabiler sind als sonst, ist es für, hier gehe ich so ein bisschen nach Gramscis Theorie, ist es für Revolutionen leichter, sich durchzusetzen, also für gesellschaftliche Umbrüche. Die revolutionären Tendenzen sind aktuell von rechts, ganz eindeutig. Da muss man nicht nach Frankreich gucken, da kann man auch in Deutschland natürlich bleiben. In der Corona-Zeit haben Verschwörungsmythen zugenommen an Zulauf. Also es gab immer mehr Menschen, die das wirklich glaubten oder damit ihre Welt erklärten. Und damit ist natürlich wunderbar ein Boden bereitet, die gesellschaftliche auch Machtverhältnisse, die wir aktuell haben, absolut in Frage zu stellen und damit dann einen solchen gesellschaftlichen Umsturz vorzubereiten. Also ich glaube, wir leben in nicht dem Jahr, sondern in einem Jahrzehnt, in dem das von rechtsextremer Seite durchaus auch vorbereitet wurde und in dem viele kleinere und größere Anlässe eine gute Startposition geben, um genau das dann auch umzusetzen.
Nora Bousson sagt das ja heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Eine Stunde zu Gast, um auf die Themen zu schauen, die uns gerade beschäftigen. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich, wenn Sie uns heute zuhören, so oder so. Wir schauen auf die Themen des Tages und wir schauen heute auf einen Jahrestag. Heute jährt sich der Anschlag auf die Synagoge von Halle zum 5. Mal. Der Rechtsextremist Stefan B. wollte damals über 50 Jüdinnen und Juden töten, die den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur gefeiert haben in der Synagoge von Halle, konnte aber die verschlossene Tür nicht überwinden. Das war das Glück für die Menschen drinnen. Es war das Unglück für eine zufällige Passantin, die ihn zur Rede stellen wollte und erschossen wurde, und auch ein Gast in einem nahegelegenen Dönerimbiss. Auf seiner Flucht hat er dann noch einen Mann überfahren und ein Ehepaar niedergeschossen in einem Vorort. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, hat heute in einem Interview mit dem Mitteldeutschen Rundfunk gesagt, es war nicht nur die dunkelste Stunde in meinem politischen Leben, sondern generell in meinem Leben. Nora Bousson, es ist 5 Jahre her, aber ich erinnere mich noch, wie das als eine Schocknachricht durch das Land gegangen ist. Wie schauen Sie darauf zurück oder auch heute?
Ja, man kann es, glaube ich, kaum anders beschreiben als ein Schock, eine absolut dunkle Stunde. Das Traurige ist ein bisschen, dass es, ich würde mal sagen, dunkel geblieben ist. Also wenn wir uns heute umschauen und auf die Situation, die Anfeindung, die Jüdinnen und Juden in diesem Land ertragen müssen, tagtäglich, was es an Polizeischutz gibt. Man kann ja froh sein, dass es Polizeischutz gibt, aber es ist trotzdem gleichermaßen traurig, dass es, und das ja nicht erst seit letztem Jahr oder seit einigen Jahren, dieser Polizeischutz nötig ist. Es revitalisieren sich die allerältesten und dunkelsten Stereotype antisemitischer, judenfeindlicher Art. Das kann man sicherlich zum Teil zurückführen auf genau diese Krisensituation, die ich vorhin ansprach. Also sowas wie eine Corona-Pandemie, in der Menschen ohnehin anfälliger werden für Verschwörungserzählungen. Da ist das sozusagen wie ein gefundenes Fressen. Trotzdem muss man sich fragen, warum ausgerechnet der Antisemitismus? Warum lebt das wieder so auf? Warum hat die Gesellschaft, die sich ja als so wahnsinnig aufgearbeitet mitunter empfindet, das offensichtlich überhaupt nicht im Griff? Dann diese Antisemitismus von allen Seiten, den wir gerade erleben. Man kann es nicht mehr nur den Rechtsextremen zuschreiben. Das ist schlimm genug. Und da muss man sagen, das ist sicherlich auch einer der manifestesten antisemitischen Orte. Also da ist es nicht nur latenter, sondern ein handgreiflicher. Das, was in Halle sicherlich eine der furchtbaren Sachen, dass es der höchste Feiertag ist, also eigentlich der Versöhnungstag, in dem Jüdinnen und Juden entsühnt werden. Ein ganz alter Feiertag im Buch Levitikus beschrieben. Die Logik dahinter, möglichst viele Jüdinnen und Juden zu treffen. Wir haben das letztes Jahr bei der Hamas erlebt. Möglichst viele Jüdinnen und Juden, die gerade nicht parat stehen als Soldaten, um das Land zu verteidigen. Also mit welchen zigfach perfiden Gedankengängen da Juden angegriffen werden. Und dann sehe ich letztlich doch die Gesellschaft einigermaßen hilflos davor stehen und auch mit dem eigenen, vielleicht latenteren antisemitischen Vorurteilen nicht so recht zurande kommen. Also das, was wir seit letztem Jahr nochmal erleben, eine weitere Welle antisemitischer Äußerungen und Gewalt und Androhungen, sehe ich überhaupt nicht irgendwie, dass in Bahn gelenkt werden oder eingedämmt werden.
Hm. Wir sehen den massiv gewachsenen Antisemitismus messbar in den Zahlen der Vorfälle, die verschiedene Institutionen und der Staatsschutz und die Polizei erheben. Ich finde vor dem Hintergrund, Sie haben ja gerade die Vergleichskulisse auch mit dem 7. Oktober letztes Jahr, an den wir jetzt erinnern, in diesen Tagen ja auch nochmal verstärkt aufgemacht. Bei diesem Vorfall wird etwas deutlich, was danach, glaube ich, leider auch etwas verloren gegangen ist, dass es nämlich ein Hass ist, eine rechtsextremistische Gewalt, die sich gegen Juden richten kann, die sich aber im nächsten Moment, wie wir dort gesehen haben in Halle, gegen Menschen mit muslimischem Migrationshintergrund richten kann. Der Mann, der überfahren wurde, war schwarz. Also sozusagen ein Hass, der ein Hass gegen alles Fremde ist. Und die vielleicht wirklich deprimierende Entwicklung seit dem 7. Oktober in Deutschland ist ja auch, dass Gruppen, die Diskriminierung erfahren, Jüdinnen und Juden durch Antisemitismus, aber auch Muslime in Deutschland, dass die so gegeneinander auch häufig stehen oder gestellt werden in der Debatte.
Ich glaube beides. Also es gibt Personen aus diesen Kreisen, die wirklich gegeneinander stehen. Und die werden auch nicht gegeneinander gestellt, sondern die stehen wirklich gegeneinander. Und es gibt das, was man natürlich immer gerne macht, weil es so schön einfach ist, einen in einen Topf werfen. Und das ist natürlich problematisch, da ungenau hinzusehen ist immer problematisch, weil man so eine Art Kontaktschuld dann damit auf den Plan ruft. Was ich bei dem Täter von Halle aber doch nochmal unterstreichen möchte, ist, dass er schon insbesondere auf Juden seinen Hass nochmal verstärkt. Das ist interessant, klingt in diesem Zusammenhang etwas zynisches Wort, aber das, was mir aufgefallen ist, als ich nochmal drauf geschaut habe, was er teilweise auch dann online gestellt hat als sozusagen Begründung seiner Tat, ist, dass er gegen Anti-Weiße vorgehen wollte. Und das ist das Tragische des aktuellen Antisemitismus, dass Jüdinnen und Juden auf der einen Seite von Rechtsextremen als Anti-Weiß gelesen werden, auf der anderen Seite dann von den Postcolonials als das sind ja die Besatzer und so weiter, was sowieso, also da könnte man nochmal gesondert drüber reden, das ist natürlich an den Haaren herbeigezogen.
Man kann das vielleicht kurz, weil viele in diesen Diskursen ja nicht so drinstecken, weil sie zum Teil auch wirklich interessante bis absurde Schleifen drehen, aber die Grundidee ist, dass so wie man den Weißen den Kolonialismus aus früheren Zeiten vorwerfen kann als eine schlimme und nicht vernünftig aufgearbeitete Phase, dass man die Rolle der Juden heute vor allem in Israel ähnlich sieht als die Kolonialherren über ein Land, was ihnen so zumindest in dieser Gänze nicht gehört. Das ist sozusagen der Gedanke, der dahinter steckt.
Genau, ja, danke für die Ergänzung. Was natürlich komplett unterschlägt, dass Jüdinnen und Juden nach dem Zweiten Weltkrieg nicht etwa oder auch schon vorher nicht etwa aus Kolonialmachtsgründen nach Israel gegangen sind, sondern aus akuter Bedrohung in Europa, die 6 Millionen Menschen vernichtet hat, die dieser Gruppe zugehörten. Das ist also wirklich etwas, was man, ich weiß gar nicht, wie man es unterschlagen kann, aber es gelingt offenkundig, dass nicht alle Jüdinnen und Juden sozusagen allein schon rein phänotypisch weiß sind, kommt noch mal ganz an der Seite hinzu. Das, was man sicherlich unterscheiden muss, ist eine durchaus auch kritische Haltung zu einzelnen militärischen Aktivitäten der israelischen Armee in Gaza oder von israelischen Siedlern im Westjordanland. Das ist, finde ich, aus meiner Sicht punktuell legitim. Das dann aber umzuschwenken hin zu einer Gesamtdelegitimierung des Staates Israel oder der jüdischen Menschen dort, da geht es mir deutlich zu weit. Und das ist aus meiner Sicht eine von diesen Ungenauigkeiten, ist wirklich schon zu wenig gesagt, aber intellektuellen Fahrlässigkeiten, die aber gerade en vogue sind, so traurig das ist.
Nora Busson sagt das hier heute bei unserem Deutschlandfunk Kultur, bei unserem Blick auf die Themen des Tages. Wir haben gesprochen über den 5. Jahrestag des Terroranschlags von Halle. All die Tage beschäftigt es die Feuilletons und hoffentlich nicht nur die Feuilletons. Was ist los beim Suhrkamp Verlag, einem der wichtigsten, sicherlich nicht einem der größten, aber einem der wichtigsten deutschen Verlage, unter anderem ja geprägt durch den Mann, dessen 100. Geburtstag groß begangen wurde, literarisch und auch durch Feierlichkeiten, Siegfried Unselt, dessen Familie bzw. die Stiftung künftig keine Rolle mehr spielen wird in der Eigentümerstruktur. Der Unternehmer Dirk Mörle, der bereits jetzt Anteile hat, übernimmt komplett. Man könnte sagen, ja, das sind jetzt Wirtschaftsfragen, Strukturfragen eines mittelständischen Betriebs, aber möglicherweise sind es noch viel größere Fragen, die da drin stecken und die dahinter stecken. Und ich freue mich, dass wir eine Suhrkamp-Autorin heute zu Gast haben, Nora Busson. Also insofern vom Fach, aber auch natürlich ein Stück weit befangen und vielleicht auch mit Sorge, mit Blick auf den Verlag, dass es gut weitergehen kann?
Nö, im Moment eigentlich noch nicht. Also ich bin erstaunlich entspannt, was das angeht. Ich würde mir, glaube ich, mehr Sorgen machen, wenn jemand aus dem Feuilleton Baumarkt übernimmt. Also wenn es umgekehrt gelaufen wäre. Aber was natürlich diese Aufregung im Feuilleton, die es darum gab, manchmal ist es ja auch so ein bisschen der eigene Bedeutungsverlust, den man dann damit wettmacht, dass man aus einer Fliege einen Elefanten macht. Also endlich passiert mal was, toll, können wir alle drüber schreiben, haben wir alle eine Meinung zu, Ahnung vielleicht nicht, weil von Betriebswirtschaft weiß ich jetzt nicht, ob da Literaturkritiker so die besten Experten sind. Das, was es zeigt, aber ist aus meiner Sicht, dass an das Kulturgutverlag in Deutschland zwei Anforderungen gestellt werden, die anderen Kulturinstitutionen nicht gleichermaßen zukommen. Der eine Anspruch ist hochwertige Kultur. Es soll anspruchsvoll sein, es soll nicht Sebastian Fitzek rauf und runter. Thriller sind auch ein bisschen verschrien, damit ist man dann gleich mal einmal downgegradet, was den Status des anspruchsvollen Kulturverlags angeht oder Literaturverlags angeht. Zweiter Anspruch ist, es soll sich wirtschaftlich tragen. Jetzt kann sich wahrscheinlich jeder Hörer und jede Hörerin ausrechnen, dass es mit Lyrikbänden alleine schwer ist. Es ist dann irgendwie immer noch bei Surkamp zum Beispiel durch Hermann Hesse und solche Backlist-Autoren gegenfinanziert. Tatsächlich, glaube ich, ist mein Buch in diesem Jahr auch mal eins, was ein bisschen gegenfinanziert und nicht nur gegenfinanziert wird. Ist auch mal ganz schön. Aber natürlich ist so ein großes Haus. Wir haben Lektorinnen, Lektoren, die großartig sind, die wirklich fantastische Arbeit machen, die aber auch bezahlt werden müssen. Quasi, die sozusagen erwirtschaften ja nicht aus sich heraus Geld, sondern das muss dann schließlich die Bücher, die wir publizieren, müssen das dann tragen. Ich finde, es ist ein Haus, was eine ganz großartige Autorenpflege betreibt. Ich fühle mich da unglaublich wohl. Ich fühle mich da sehr aufgehoben. Ein Verlag, der ganz genau auf Literatur schaut, Literatur fördert und auch dabei bleibt, also wirklich Autorinnen und Autoren aufbaut, das finde ich herausragend. Diese beiden Ansprüche aber haben zum Beispiel Theater, Konzerthäuser oder Opernhäuser nicht. Ein Theater muss nicht sich selbst wirtschaftlich tragen, sonst könnten sie es gleich dicht machen. Also keins der großen Theater, Deutsches Theater, Schaubühne, Volksbühne, finanziert sich durch den Verkauf der Tickets. Die sind irgendwie auch wichtig, damit man sehen kann, aha, es gehen tatsächlich Leute dahin. Es sind irgendwie nicht teure Projekte, die dann vor 10 Leuten stattfinden. Aber die Intendantengehälter, die bei großen Häusern doch deutlich über dem liegen, was ich selbst als erfolgreiche Autorin mal zu verdienen erhoffen darf, das komplette also von Schauspielern bis hin zu Bühnenbildnern, das wird natürlich alles staatlich subventioniert.
Ja, man merkt es gerade jetzt, kurz eingeschoben, in Berlin gibt es ja die Vorgabe, 10% einsparen bei den Berliner Bühnen. Mhm. Und man merkt schon, wie die Häuser krächzen, weil das ist im Prinzip eigentlich der Teil, wo man noch ein bisschen kreativ arbeiten kann, weil 90% eben beispielsweise für Betriebskosten, für Gehälter und dergleichen schon ausgegeben werden müssen. Ja.
Ganz genau. Und das ist etwas, was Verlage komplett alleine stemmen müssen, also zumindest in Deutschland. Und da könnte man sich mal die Frage stellen, warum wird da eigentlich mit zweierlei Maß gemessen und warum wird dann sagen, so kam teilweise ja geradezu skandalisierend, ja, die hätten nicht gut gewirtschaftet. Also
ich meine, das Betriebswirtschaft hin und her und die Kenntnis, die man in Feuilletons hatte, es gibt den Jahresabschluss 2022, der vorliegt und der ja im Prinzip eine absurde Situation gebracht hat. Der künstlerische Anspruch sozusagen erreicht. Surkamp hat in dem Jahr im Prinzip mit seinen Autoren sämtliche wichtigen Literaturpreise abgeräumt, die man nur abräumen kann. Mhm. Ja, wo schon auch eine Fragestellung, die ich gelesen habe in der Süddeutschen Zeitung, man sich gefragt hat, kennen Juroren in Jurys eigentlich noch andere Verlage außer Surkamp? Und ausgerechnet in dem Jahr hat man dann den ersten klaren Verlust gemacht. Es ist die Erwartung, dass es möglicherweise für 2023 ähnlich ist. Was ich damit sagen will und was auch viele jetzt im Moment sagen, künstlerischer Anspruch erfüllt, am Markt leider nicht erfüllt. Also offenbar macht man damit nicht mehr genug Geld als eben Verlag, der nicht einer der ganz großen ist oder der vor allem nicht einen der ganz großen Verlagshäuser der internationalen im Rücken hat.
Ja, also es hat sich natürlich verändert. Wenn man sich die Verkaufszahlen, sagen wir mal, von Peter Handke unmittelbar vor der Bekanntgabe des Literaturnobelpreises anschaut und die, die er in den 70ern hatte, die sind schon recht weit auseinander. Jetzt kann man sagen, gut, das in den 70ern war auch der gehypte junge Autor. Aber eine bestimmte Form der anspruchsvollen Literatur ist nicht mehr in dem Sinne mehrheitsfähig, wie sie das in den 70er, vielleicht noch 80er Jahren war. Schulliteratur hat sich auch gewandelt, das muss man auch sagen. Es geht von, also Buchmarkt geht ohnehin zurück. Bestimmte Dinge sind relativ konstant. Ich glaube, Manga, Comics sind reinigermaßen gut im Kurs. Dann diese Romance, Dark Romance Sachen und sowas. Das sind jetzt nicht gerade die Prestige-Projekte des Surkamp Verlags. Am Gedichtband wird, glaube ich, nie ein Verlag pleite gehen, weil man da auch nie zu viel rein investiert. Da ist man relativ sicher. Aber klar, also ein großer, anspruchsvoller Roman der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Ich würde schon behaupten, dass der in den 70er, 80er Jahren noch sicherer zumindest eine bestimmte Verkaufsmenge geschafft hätte. Und jetzt kann das gut sein, dass man da bei 10.000 Stück stehen bleibt. Es kommen dann immer noch, 2022 war das Jahr, in dem der Ukraine-Krieg begann. Ich hatte selbst ein nicht bei Surkamp erschienenes Sachbuch auf dem Markt.
Auf das wir auch gleich noch kommen, aus gegebenem Anlass. Ja.
Da stand nun leider nicht weder Putin noch Russland noch Ukraine im Titel. Und die Bücher hatten es absolut verständlicherweise schwer. Und das sind einfach auch von außen her Gründe, die man nicht einkalkulieren kann als Verlag. Der Beginn eines Krieges, der Beginn einer Pandemie, das kann man nicht vorhersehen. Da hat man dann entweder in Anführungszeichen Glück, mit dem Krieg hat niemand Glück, aber man hat vielleicht gerade Putin erklären als Top-Titel im Sachbuch. Und deswegen glaube ich, kann man mit so punktuellen Ergebnissen nicht unbedingt ganz schlüssig argumentieren. Man muss sich das größere Bild anschauen. Man muss aber, glaube ich, auch, was man mit reinnehmen muss, Surkamp ist schon eins der großen Häuser, nicht international, aber in Deutschland, auf die kleinen Verlage schauen. Denen ist ja nun, weiß Gott, nicht besser geht, eher sehr, sehr viel. Die haben ja noch sehr viel mehr zu kämpfen. Und auch da stellt sich wieder die Frage, ja, warum wird die kleine Bühne subventioniert und der kleine Verlag soll aber gute Arbeit bringen?
Aber war dafür nicht eigentlich immer auch die Buchpreisbindung gedacht? Also diese Begründungszusammenhänge, dass man gesagt hat, wir stellen sicher, dass Bücher eben kein Produkt ist, das letztendlich im Preisdumping landen kann, in einem harten Wettbewerb. Also wo idealerweise eben genug abfallen soll, dann auch am Ende für alle Beteiligten, die Verlage, aber eben auch für die Autorinnen und Autoren.
Bringt aber natürlich dazu, mittlerweile kostet ein Hardcover 25 Euro. Das können, also ich als Studentin, jetzt bin ich wieder Student, jetzt meine finanzielle Situation ein bisschen anders, aber als ich Studentin war, 25 Euro konnte ich mir jetzt nicht jede Woche leisten. Gucken wir dagegen, Theaterkarten, Operkarten, die kosten ja noch viel mehr. Also das ist
trotz der Subventionierung.
Trotz der hohen Subventionierung. Mhm. Also ich glaube, ich hatte das mal im Studium, aber die Zahlen sind jetzt bitte nicht, checken Sie das zu Hause selbst nach, aber ich glaube, bis zu 200 Euro wird so eine Karte locker subventioniert und Sie zahlen dann trotzdem noch 50 Euro. Also ich will einfach nur sagen, da wird wirklich mit zweierlei Maß gemessen und ich bin ja auch gar nicht so, dass man immer die Subventionstöpfe noch erhöhen muss. Ich will auch nicht, dass Christian Lindner heute noch mal einen Herzinfarkt kriegt, wenn das jetzt noch kommt. Aber es ist schon ein bisschen ungleich verteilt.
Ich meine, letztendlich stellt sich da die Frage, was funktioniert am Markt? Wo kann man entspannt sich zurücklehnen und sagen, ne? Also gute Brötchenversorgung, das regelt der Markt, da muss man nicht groß intervenieren. Aber beispielsweise bei Kulturprodukten, sei es eben Theater, sei es aber eben auch das Buch, funktioniert das möglicherweise nicht so gut. Ne? Ich musste gerade natürlich nochmal aufhorchen, als Sie gesagt haben, ja, Surkamp ist natürlich gar nicht so klein, haben Sie recht. Das stimmt, ist es ja eigentlich auch. Also nicht nur der Name, sondern ja auch als Betrieb, wenn man auch die Anzahl der verlegten Bücher und dergleichen anschaut. Aber wenn man sich mal anschaut, das ist, glaube ich, dem Publikum gar nicht so bewusst angesichts der Vielzahl der Verlagsnamen, die es noch gibt. Ne? Also Rowohlt, S. Fischer, Kiepenheuer und Witsch beispielsweise stecken alle bei Holzbrink drin. Ja. Das ist ein großer. Ja? Bonnier, ja? Pieper, Ulstein, Klaassen oder Random House. Ne? Da wird es manchmal ein bisschen deutlicher, weil die das auch nochmal manchmal mit draufdrucken. Aber wo klar ist, das sind ganz große Konzerne unterwegs, die beispielsweise auch Buchverkäufe anstoßen können, wenn man sich Richtung Bestseller bewegen will mit Millionenetats, was Werbung dergleichen angeht. Ja. Und da ist dann natürlich ein Haus wie Surkamp außen vor. Die Frage ist, kann man da noch bestehen oder ist das im Prinzip die Logik? Also die Süddeutsche, Marie Schmidt hat das Coca-Cola-Rezept genannt. Also letztendlich nur noch so eine Blockbuster-Logik.
Ich glaube, man kann schon bestehen. Ich sehe auch, also wie gesagt, ich bin, was Suhrkamp angeht, eigentlich wenig besorgt, weil ich die solide Arbeit und die sehr genaue Arbeit und die sehr literaturliebende Arbeit dieses Hauses unglaublich schätze. Und es gibt ja einen Menschen, der da als Investor da ist. Und wie gesagt, aus meiner Sicht wird das jetzt alles ein bisschen sehr hochgeschrien. Ich finde es nur, es gibt Anlass dazu zu schauen, was kann man eigentlich Verlagen zumuten, allein zu tragen, was übersteigt irgendwann auch die Grenze. Und wenn wir uns anschauen, ja, eine Hochschule, die hat einen Lehrauftrag, die hat den Auftrag, Wissenschaft also zu forschen und weiterzugeben, das würde sich ja auch nie und immer selber tragen. Und also nochmal, ich finde, dass da bei Verlagen sehr stark das rein Ökonomische vorgeschoben wird. Und dann muss man sich aber auch nicht beschweren, wenn man dann vielleicht wirklich in 10 Jahren nur noch Thriller hat und so ein paar Dark Romance-Sachen.
Nora Busson, Suhrkamp-Autorin, Reichskanzlerplatz, ihr jüngster Roman ist dort erschienen. Also tun Sie es einfach, weil es ein gutes Buch ist, aber auch für Suhrkamp, das zu kaufen. Wie geschliffen wird Habeck die Mini-Rezession verkünden? Das ist eine Frage, die Stefan Kuzmani heute Morgen im Spiegel-Newsletter gestellt hat. Die Nachricht ist ja seit ein paar Tagen schon auf dem Markt. Es wird auch in diesem Jahr kein Wachstum geben, sondern es ist eigentlich auch ein absurdes Wort, Nora Busson, Minuswachstum. Also es gibt ein Schrumpfen der Wirtschaft um 0,2%. Man kann aber auch sagen, es ist jetzt auch nur noch ein weiteres von vielen Problemen der Ampel. Wir könnten vor allem jetzt auch in diesen Tagen auf den personellen Aderlass schauen, angefangen bei den Grünen. Dann ging es weiter mit Kevin Kühnert, dem SPD-Generalsekretär, der jetzt zurückgetreten ist. Ich spreche das auch alles vor dem Hintergrund an eines Buches, das Sie zuletzt geschrieben haben vor Ihrem aktuellen Roman »Die Geschmeidigen, meine Generation und der neue Ernst des Lebens«, wo Sie ja so eine Art ein bisschen Generationenporträt eben auch gemacht haben, derjenigen, die jetzt in die politische Verantwortung kommen. Und man könnte jetzt schon zu dem Ergebnis kommen, läuft gar nicht so gut für diese Generation. Oder ist das ein bisschen zu breit, dieses Bild, wenn ich das jetzt so aufmache?
Ich glaube, es ist ein bisschen Ich würde es anders formulieren. Ich sehe, dass gerade innerhalb kürzester Zeit, also Omid Nuripur sieht ein bisschen älter aus, aber er kommt noch in dem Buch vor. Ich zähle ihn noch zur jüngeren Generation. Und natürlich Ricarda Lang und Kevin Kühnert als sehr junge Spitzenpolitiker, dass innerhalb kürzester Zeit 3 hingeschmissen haben, ich sag's mal so, aus persönlichen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, wenn ich mir anschaue, was beispielsweise Ricarda Lang hat einstecken müssen an wüstesten Beschimpfungen, die nichts, teilweise wirklich nichts mit ihrer Politik zu tun hatten. Mit ihrer Politik auch, dafür hat sie auch einstecken müssen. Und diese Frau ist wirklich noch über 10 Jahre jünger als ich. Ich habe einen Irrsinnsrespekt vor ihr. Ich kann aber auch verstehen, ich will gar nicht sagen, dass das wirklich die Gründe sind, weswegen sie zurückgetreten ist. Wenn man einfach irgendwann nicht mehr kann und nicht mehr will, wenn man nicht jeden Tag aufstehen will, sich wirklich dumm und dämlich arbeitet, weil man von morgens bis abends Termine hat und irgendwie die Politik voranbringen will. Und das Erste, was man sieht, wenn man in sozialen Medien geht, sind wüsteste Beschimpfungen, weil man vielleicht nicht so aussieht, wie der oder die Schreiberin sich das vorstellt, weil man vielleicht irgendwie vegan ist oder nicht oder was weiß ich was. Also die Art und Weise, wie teilweise auch gerade mit dem jungen Personal umgegangen wird, dass das Verschleißerscheinungen zeitigt, ist eigentlich klar. Und ich würde sagen, also es ist wirklich so ein bisschen, die Demokratie frisst ihre Kinder. Wir haben eine funktionierende Demokratie in diesem Land. Wir können heilfroh sein, dass das so ist. Wenn wir es aber hinkriegen, dass die Debatten und die Art und Weise, wie Menschen, die sich in der Politik engagieren, niedergemacht werden. Teilweise sind es ja auch tätliche Angriffe, jetzt nicht bei diesen dreien, aber
gerade auf der kommunalen Ebene,
ganz genau,
wo man
ganz genau
leichter erreichbar ist, eben auch als Politiker, auch für solche Angriffe.
Genau. Ja. Wo man ja auch nicht gerade reich wird mit politischem Engagement oder irrsinnig viel Macht hätte. Dann ist die Frage natürlich naheliegend, wer tut sich das eigentlich noch an? Und das sind die 3 Zurückgetretenen. Sicherlich haben die auch Fehler gemacht, das würde ich überhaupt nicht bestreiten. Aber die Fehler fand ich persönlich jetzt ohne immer in allem mit denen übereinzustimmen, nicht so gravierend. Und man kann immer von sowas wie Bauernopfer reden, damit es der SPD und den Grünen wieder besser geht, müssen erstmal so ein paar weg, damit die sich sozusagen erholen. Aber ich sehe das wirklich auch als ein irrsinnig schneller Verschleiß aufgrund einer immer harscher werdenden, immer verletzender werden und jetzt nicht so supersensibel, sondern wirklich voll rein des öffentlichen Diskurses. Die Demokratie lebt davon, dass wir alle uns beteiligen, dass wir auch Verantwortung übernehmen. Wenn man die Verantwortung einigen wenigen überlässt, die aber dann dafür beschimpft, könnte es irgendwann so ausgehen, dass keiner das mehr wirklich machen würde oder zumindest nicht mehr die wirklich guten Leute. Und dann ist die Demokratie wirklich sehr geschwächt.
Also wenn Sie jetzt sagen, nicht die wirklich guten Leute, dann wage ich jetzt kaum anzuschließen, aber der Robert, der will doch noch und der macht doch weiter. Also Robert Habeck, das ist ja jetzt gerade auch das Interessante, also viele haben ja auch gesagt innerhalb der Grünen, ist er eigentlich nicht als so die zentrale Figur eher verantwortlich für den Zustand als jetzt möglicherweise die Parteivorsitzenden. Aber interessanterweise ist er ein Politikertypus, der gerade am Anfang ganz stark auch mit für diese Hoffnungserzählung dieses Ampel Versuch stand und der ja jetzt letztendlich, kann man das so sagen, die letzte Hoffnung der Grünen da noch ist, aber natürlich jetzt generationentechnisch muss man sagen, dann ja doch schon eher sozusagen von der 50 Richtung 60 gehend. Ne?
Das stimmt, ja, er ist sicherlich der Hoffnungsträger gewesen, aktuell ist er so ein bisschen beides, er ist sowohl Buhmann wie Hoffnungsträger, das in einer Person, ich möchte aktuell auch nicht mit ihm tauschen, also ich glaube, das ist auch keine spaßige Position, in der er ist. Natürlich hat er noch Gestaltungsspielraum. Natürlich hat er wahrscheinlich auch noch Hoffnung auf ein Wiedererstarken der grünen Wahlergebnisse mit Blick auf die Bundestagswahl. Ob sich das so abzeichnet oder ob einfach SPD und Grüne nach dieser Koalition erstmal ja, sich 4 Jahre wirklich erholen müssen, sei nochmal dahingestellt. Schwarz-Grün kann ja auch nur funktionieren, wenn CDU, CSU das Grünen-Bashing ein bisschen einstellen. Also das ist ja auch etwas, was noch hinzukommt. Dass die AfD gegen die Grünen austeilt, ist mir politisch irgendwie einleuchtend, ohne dass ich die AfD-Position teile. Dass aber sich jetzt auch Bündnis Sahra Wagenknecht und CDU, CSU die Grünen teilweise wirklich als Hauptfeind dieser Republik auserkoren haben, ist für mich tatsächlich nicht mehr nachvollziehbar. Ich bin auch durchaus gern kritisch mal mit den Grünen. Aber ich glaube, das ist nicht das allergrößte Problem, was wir in diesem Land haben. Es ist vor allem auch nicht das alleinige Problem, was wir in diesem Land haben. Habecks Heizungsgesetz möchte ich nicht verteidigen. Da ist ziemlich viel schiefgegangen, zugegeben. Aber dass man sich so darauf einschießt, zeigt aus meiner Sicht, dass CDU, CSU da gerade ein bisschen wenig eigene Ideen haben. Und ja, dann ist es halt leicht, auf jemanden sich darauf einzuschießen, der ohnehin schon halb am Boden liegt.
Und das tun sie möglicherweise, die Grünen, aber vor allem die deutsche Wirtschaft. Das war der Ausgangspunkt unseres Gesprächs, minus 0,2%. Und viele Fragen, die sich daraus ergeben. Wir schauen weiter auf die Themen des Tages und tun das in der Nobelpreiswoche. Das heißt, wir erfahren in diesen Tagen, wer die Nobelpreise kriegt. Gestern war die Physik dran, heute ist es die Chemie. Nora Bosson freut sich bestimmt auch sehr, dass wir das nicht zu zweit klären müssen, oder?
Ja, ich bin sehr froh, dass wir, glaube ich, gleich einen Experten hören werden, der das besser erklären
Dem
kann.
Dem wir guten Tag sagen. Arndt Reuning von der Deutschlandfunk Wissenschaftsredaktion jetzt bei uns in der Leitung. Und der uns sagen kann, ich kann, wie immer, das ist meine Kernkompetenz, die Namen mitgeben der drei. David Baker, Demis Hassabis und John Jumper. Arndt Reuning, wofür, warum?
Das sind drei Forscher, die sich mit Proteinen beschäftigen, also mit Eiweißmolekülen. Und das sind ja die Moleküle des Lebens. Die übernehmen im Körper viele wichtige Funktionen, weil sie ja so kleine molekulare Maschinen sind. Also als Enzyme, da können sie bestimmte Reaktionen beschleunigen im Körper. Als Hormone überbringen sie Botschaften. Als Rezeptoren sind sie kleine molekulare Schalter. Und dass sie so viele, vielfältige, aber auch sehr spezifische Funktionen übernehmen können, das liegt an ihrer Form, also an ihrer dreidimensionalen Struktur. Und genau um diese Form geht es in den ausgezeichneten Arbeiten. David Baker, der hat ein Computerprogramm geschrieben. Da kann man die Form eines Moleküls, eines Proteins entwerfen und das Programm berechnet dann die Sequenz, aus der dieses Molekül aufgebaut ist. Also so ein Protein, das ist ja eine lange Molekülkette aus einzelnen Perlen, aus einzelnen Bausteinen, den Aminosäuren. Und genau diese Abfolge der Aminosäuren berechnet dieses Programm. Die beiden anderen Preisträger von Google, DeepMind, die haben ein Programm geschrieben für den umgekehrten Weg. Da kann man aus einer bestimmten Sequenz von Aminosäuren berechnen, welche Form das fertige Protein einmal haben wird.
Also das klingt auf jeden Fall schon mal spannend, und gerade wo Sie sagen, Google DeepMind, ahnt man auch schon, das ist was durchaus in Anwendernähe, oder?
Ja, gestern in der Physik sind ja die Grundlagen für diese Maschinenlernalgorithmen ausgezeichnet worden. Heute tatsächlich geht es um Anwendungen von dem, was da gestern schon prämiert wurde. KI kann sehr genau mittlerweile eben diese Strukturen bestimmen, und dahinter verbergen sich natürlich sehr viele Anwendungen. Zum Beispiel eben lassen sich damit bestimmte Wirkstoffe designen. Es lassen sich Antikörper zum Beispiel auch bestimmen, wie die aussehen. Das Ganze könnte sich zum Beispiel auch für Nanomaterialien eignen, weil man dann so kleine eben Maschinen auf Basis von Proteinen bauen will als Sensoren. Also es gibt sehr viele Anwendungen, und die natürlich auch ein gewisses Volumen an Finanzen dann versprechen.
Ich schaue auf Nora Bosson, die total gebannt zuhört an dieser Stelle. Und weiß ich nicht, eher schon erste Erkenntnisse hat oder noch weitere Fragen?
Ich habe mich gerade an meinen Chemieunterricht in der Schule zurückerinnert, als ich mit einem Bunsenbrenner halb die Hand und meines Chemielehrers versehentlich abfackelte. Ah. Also bei Chemie bin ich ein bisschen raus. Es hört sich alles sehr interessant an, aber ich glaube, da bin ich nicht mal in der Lage, eine einigermaßen kluge Nachfrage zu stellen.
Okay, vielleicht habe ich eine, aber die bezieht sich auch erstmal, Arndt Reuning, auf etwas vielleicht vermeintliches Äußeres, aber bei den Chemie-Nobelpreisträgern hat man einmal mehr festgestellt, das war so eine Art Ehrung fürs Lebenswerk. Also die haben in den 80er Jahren schon so klug vorausgeschaut, gemerkt, diese künstliche Intelligenz, vielleicht ohne das damals schon so zu nennen, könnte was sein, was uns sehr beschäftigt. Wie ist es bei diesen drei Herren?
Ja, David Baker, der hat seine Arbeiten schon vor längerer Zeit gemacht. Die beiden von Google DeepMind, die sind seit ungefähr 3 Jahren erst in der Diskussion, aber dann auch sehr hoch gehandelt als potenzielle Nobelpreiskandidaten, einfach weil sich gezeigt hat, immer auch wieder, es gibt da solche Wettbewerbe einfach. Wie gut sind denn diese Programme mittlerweile in der Vorhersage von den Proteinstrukturen? Und da hat sich gezeigt, die haben einfach eine hohe Übereinstimmung zeigen können mit dem, was man experimentell beobachten konnte, und dem, was der Rechner ausgespuckt hat. Also von daher, ja, das sind Arbeiten, die erst kürzlich stattgefunden haben, aber es lässt sich jetzt schon absehen, dass die einen sehr hohen Impact haben werden, dass die einfach sehr viel auch bewirken können. Und was dazu kommt natürlich auch, dieses Programm AlphaFold 2 ist mittlerweile öffentlich zugänglich. Das heißt, da haben mittlerweile viele, viele Forschende auf der ganzen Welt schon mitgearbeitet und ihre Proteinstrukturen mitbestimmt.
Arndt Reuning, über die diesjährigen Chemie-Nobelpreisträger David Baker, Demis Hassabis und John Jumper, vielen Dank für diesen Einblick in die Welt der Chemie, den Sie uns gegeben haben. Und Nora Bosson, Sie haben es ja schon angedeutet, gibt ja noch 2 Nobelpreise zu benennen. Wollen Sie Orakel sein? Wir hätten die Literatur, aber wir haben auch den Friedensnobelpreis am Freitag. Oh. Vorschläge?
Nee, ich könnte mir aber vorstellen, dass es jemand ist, den das deutschsprachige Feuilleton zumindest, den oder die, gar nicht auf dem Zettel hat bei der Literatur. Beim Friedensnobelpreis glaube ich das nicht. Das wird schon jemand sein, den oder die man kennt.
Ja, wobei das Komitee hat ja da auch in den letzten Jahren, nachdem man so die großen Namen der Politik gerne geehrt hat und dann aber auch häufig gemerkt hat, ne, ich glaube, das stärkste Beispiel der jüngeren Zeit war sicherlich Barack Obama, sehr viel Vorschusslorbeeren und dann so ein bisschen die Enttäuschung, dass man da ja dann häufig dann auch wirklich eher so Initiativen, Menschenrechtsaktivisten und dergleichen, also Namen, die mitunter vielleicht gar nicht so bekannt waren, auch gewählt hat. Ne?
Das stimmt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Dichter aus einem Land ist, der in einer Sprache schreibt, die kein einziger Feuilletonkritiker in Deutschland beherrscht, ist noch ein bisschen größer, als dass niemand die NGO kennt. Im Zweifelsfall kann man auch immer auf die UN tippen. Die UNO hat mit all ihren Unterorganisationen am allerhäufigsten den Friedensnobelpreis bekommen als Institution.
Wir werden gespannt drauf schauen. Die Literatur-Nobelpreisträger, die Trägerin dieses Jahres, das schaffen wir morgen nicht, denn der kommt immer ganz kurz nach unserer Sendezeit, nämlich im Länderreport, ja, war Freitag dann. Der Friedensnobelpreisträger, der wird natürlich bei uns dann ganz schnell ergoogelt, damit wir Ihnen klug was dazu sagen können. Nora Bosson, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit hier heute bei uns im Studio.
Sehr gern.